Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute direkt aus Meersburg am Bodensee. Ich sitze zusammen mit Herrn Dr. Dietrich, dem Weingutsdirektor des Staatsweinguts Meersburg, mit einer sagenhaften Aussicht direkt über die Reben, über den See. Herr Dr. Dietrich, wie können Sie bei einer solchen Aussicht arbeiten?
Ja, das ist auch der Grund, weswegen das Arbeiten hier umso schwerer ist, weil man sich dann auf die Arbeit konzentrieren muss, obwohl man wirklich einen wunderschönen Blick ja über den See in die Alpen hat. Ja, und man muss den Leuten natürlich auch den ganzen Tag beim Urlaub machen zuschauen können. Das muss man dann aushalten, wenn man hier ist. Aber Sie haben natürlich recht, wir haben hier einfach eine wunderschöne Gegend und es lässt sich ja gut sein. Ja.
Also geht es Ihnen immer noch so, dass Sie hier rausschauen und denken, ach, das ist ein Traum? Oder gewöhnt man sich irgendwann an diese Idylle und dieses Landschaftsbild?
Ach, es ist beides. Also einerseits gewöhnt man sich natürlich schon ein bisschen dran, wenn man jeden Tag hier arbeitet. Andererseits ist es aber so, dass vor allem der See jeden Tag anders ist. Ob das jetzt, wenn schlechtes Wetter ist, wenn es Sturm hat, dann sind Wellen drauf, dann hat er ein ganz anderes Bild, als wie jetzt zum Beispiel, wenn es windstill ist und so leicht der Nebel drüber zieht. Jeden Tag ist die Stimmung ein bisschen anders und das ist auch ein bisschen das Faszinierende hier, dass der See dann schon an sich schon seinen Reiz hat und die Landschaft drumherum im Laufe der Jahreszeit natürlich auch.
Kommen wir vielleicht direkt zum Thema Wein. Welcher Einfluss hat denn das Seeklima oder das See im Allgemeinen hier auf den Wein oder die Region?
Ja gut, also unsere Weinbauregion ist ja die höchstgelegene Weinbauregion in Deutschland. Der See selbst liegt ja bei 400 Meter über normalen Null. Und ohne den Einfluss des Bodensees wäre Weinbau in dieser Höhenlage nördlich der Alpen überhaupt nicht möglich. Das hängt damit zusammen, dass der See, der hat den Vorteil, dass er einerseits die Temperatur speichert. Das heißt, der über den Sommer beispielsweise wärmt sich dann das Wasser im See auf, sodass dass es im Herbst hinein dann länger warm ist als in der Umgebung. Die Tag-Nacht-Schwankungen sind nicht so hoch. Und das hat einen zweiten Vorteil, dass im Frühjahr, wenn das Wasser vom See noch kalt ist, dass es auch ein bisschen länger dauert, bis die Natur erwacht, bis da die Reben austreiben. Und deswegen ist die Spätfrostgefahr bei uns auch deutlich niedriger als in Gegenden, die weiter weg vom See sind. Das hat man zum Beispiel in den letzten beiden Jahren, das waren ja Spätfrostjahre, da hat man das gemerkt. Da sind die Weinberge beispielsweise am Hohentwiel und am Hochrhein oder auch ein bisschen weiter weg vom See in Bammertingen. Die haben dann Spätfrostschäden gehabt, aber die Weinberge unmittelbar am See nicht.
Und normalerweise würde man jetzt vermuten, also wenn man so an Wasser und an Meer denkt, dann assoziiere ich es immer mit einer flachen Ebene. Das ist am Bodensee hier komplett das Gegenteil. Man sieht ja Steinlage, man sieht teilweise Terrassen oder terrassierten Lagen. Ist es vielleicht auch mit ein Grund, warum die Qualität der Weinregion oder der Weine so extrem hoch ist?
Sicher ja. Ja, also wir sind ja hier am Nordufer des Sees, das heißt die Weinberge steigen nach Norden an und haben natürlich über den See auch eine Spiegelungswirkung, das verstärkt das Ganze nochmal. Das heißt, gerade jetzt im Spätjahr, wenn die Sonne etwas tiefer steht, dann wird über die Wasseroberfläche spiegelt sich praktisch dann ein großer Teil der Sonneneinstrahlung, die aufs Wasser trifft, auch in die Reben hinein. Und das merkt man dann schon kolossal. Das merken natürlich auch die seenahen Weinberge, die unmittelbar in diesen Strahlungsgenuss kommen dann auch ein bisschen stärker. Und ja, das sind eben diese beiden Wirkungen, die der See einmal hat. Einmal diese wärmespeichernde, die ausgleichende Wirkung, aber auch die Reflexion der Sonnenenergie über das Wasser dann in die Reben hinein.
Wie groß ist denn die Weinregion Bodensee?
Also am deutschen Bodenseeufer haben wir ungefähr 700 Hektar. Und auf der Schweizer Seite drüben, da gibt es ja auch noch Wein, das ist es ungefähr so. Also in Schaffhausen und in Thurgau und im Bündnerland sind es also nochmal so circa 1000 Hektar rund um den See. Ja.
Was mich überrascht hat und was wahrscheinlich viele überraschen wird, ist, dass ich glaube, der Bodensee ist so die erste große Spätburgunderregion war und Spätburgunder immer noch eine exorbitante Rolle spielt.
Ja, das ist so. Also als ich hierher kam, habe ich das eigentlich auch gewundert. Also wir haben hier in der Region über 50% Spätburgunder stehen. Und das in dieser Höhenlage, da man vermutet es eigentlich in der Voralpenregion so nicht. Das hängt einmal mit dieser Tradition zusammen, ist richtig. Also es war ganz früh ein Großneffe Karls des Großen, der hieß Karl der Dicke, war wohl auch ein Genießer. Ne? Der hat seinerzeit aus dem Burgund die ersten Burgunder eben mitgebracht und hat in Bodmahn, das liegt also am Westende vom Bodensee, hat er da einen sogenannten Königsweingarten anlegen lassen. Und das ist die erste urkundliche Erwähnung von Burgunderreben auf deutschem Boden. Und ja, man kann also sagen, dass die Wiege des deutschen Spätburgunders tatsächlich hier am Bodensee liegt. Und bei uns hat der Spätburgunder eben auch deswegen eine sehr, sehr lange Tradition. Allerdings von früher her eigentlich nicht einmal nur so als Rotwein, sondern wir sind eigentlich schon von Alters her bekannt, vor allem als Roséweingebiet. Also bei uns werden ungefähr 2/3 der Spätburgunder dann als Weißherbst ausgebaut. Also man spricht hier im See hauptsächlich vom Weißherbst und 1/3 ungefähr als Rotwein. Es hat sich ein bisschen verschoben durch den Zuge des Rotweinbooms. Zwischenzeitlich ist es so, dass die Roséweine wieder ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnen.
Was gibt es da noch für Rebsorten? Müller-Thurgau natürlich?
Müller-Thurgau, klar, der stammt ja von hier gewissermaßen, also zumindest der Züchter, der stammt ja aus dem Thurgau. Also ich kann, wenn ich jetzt über den See schaue, kann ich fast nach Tägerwil drüber schauen. Da ist ja der Hermann Müller geboren, das ist sein Geburtsort. Und seinerzeit wurden auch die ersten Müller-Thurgau-Reben hier am Bodensee aus der Schweiz mit dem Boot rüber geschmuggelt nach Deutschland gegen den Willen des damaligen Landesherrn. Da gibt es eine ganz nette Geschichte auch darüber. Also der Müller-Thurgau hat hier in der Region ungefähr 20% der Fläche. Und wenn man noch Weißburgunder und Grauburgunder dazu nimmt, also mit ungefähr 10% der Fläche, haben wir schon ein deutliches Burgunderübergewicht mit 60% und damit 20% Müller-Thurgau. Und den Rest, das teilt sich halt an sonstige auf. Es gibt ja nennenswerte Flächen an Bacchus beispielsweise. Und ansonsten halt ein bisschen Riesling, ein paar andere Rotweinsorten noch und sonstige eben.
Und eben genauso bemerkenswert ist, dass gerade anscheinend der Müller-Thurgau hier einen ganz anderen Stellenwert genießt wie eben im Rest von Deutschland.
Ja, also bei uns fährt der Müller-Thurgau ein bisschen der Mutter nach. Also die Züchtungsmutter von Müller-Thurgau ist ja der Riesling. Und durch die Höhenlage, auch durch die Bodenverhältnisse hier am See, wir haben ja hier eiszeitliche Verwitterungsböden, also diese klassischen voralpinen Böden, die durch die Gletscher entstanden sind, diese Grundmoränen und Endmoränen. Und zusammen mit dem Klima, das wir hier durch den Bodensee haben, werden hier die Weine sehr, sehr elegant und sehr duftig. Und auch ein bisschen säurebetonter als der Müller-Thurgau vielleicht in der Pfalz oder am Kaiserstuhl dann wird. Und das macht die Besonderheit ein bisschen aus. Das heißt, wir haben Bodensee-Winzer, die haben auch schon mit Müller-Thurgau-Weinen Riesling-Wettbewerbe gewonnen. Das funktioniert, das ist tatsächlich schon passiert. Und das macht vielleicht auch die Besonderheit des Müller-Thurgaus hier am See aus. Ich sage immer, wenn Sie glauben, Sie kennen Müller-Thurgau, kommen Sie an den Bodensee, probieren Sie es und Sie werden sich wundern.
Ja, also wenn ich Freunde habe und gerade im Sommer auf der Terrasse dann Müller-Thurgau aufziehe, dann sind viele immer überrascht, wie du trinkst Müller-Thurgau. Also für die ist Müller-Thurgau immer erstmal so eine Rebsorte, die trinkt kein Weinkenner oder keiner, der sich halt sehr stark mit dem Thema Wein beschäftigt. Aber wenn Sie dann probieren, sind Sie erstmal begeistert und oftmals ist es eine der Flaschen, die am ersten leer ist. Also, das ist aber, das Donfiller finde ich ähnlich. Also man sieht, dass aus solchen Rebsorten man tolle Weine ausbauen kann. Und manchmal vielleicht ist man doch ab und zu mal beraten, auch so einfach so ein Image oder so eine Voreinstellung oder einfach auch sowas abzulegen und dann eben auch solche Weine zu genießen.
So ist es. Also Klischees können manchmal ihren Sinn haben. Aber meistens sind sie eigentlich eher hinderlich. Gerade im Zusammenhang mit Wein sind Klischees eigentlich gefährlich. Man sollte sich da nach solchen Dingen überhaupt nicht richten. Und gerade bei Müller-Thurgau, wenn Sie zum Beispiel nach Italien gehen, ne, die Italiener lieben den Müller-Thurgau. Selbst bis Sizilien runter wird der Müller-Thurgau angepflanzt. Und für die ist das, die mögen das, weil er eben so duftig ist, weil er so elegant ist und nicht zu säurebetont. Und interessanterweise heißt der Müller-Thurgau in Italien Müller-Thurgau. Nicht irgendwie Rivana oder das heißt, da schämt man sich auch nicht dafür, sondern da ist es wirklich auch der Müller-Thurgau. Und vor allem im Trient beispielsweise, da ist also eine Hochburg des Müller-Thurgaus, da wird er vor allem in den Höhenlagen angebaut. Da ist er unheimlich beliebt und erzielt auch hohe Endverbraucherpreise. Die Leute sind also auch richtig bereit, für einen guten Müller-Thurgau auch Geld auszugeben. Und ich denke mal, der Müller-Thurgau ist eine Sorte, die sehr, sehr flexibel, sehr wandelbar ist. Und das hängt natürlich sehr stark vom Winzer ab, Wasser aus der Sorte Marsch. Wenn man die, Erträge ausufern lässt, dann kann man die natürlich dann auch runterwirtschaften, sag ich mal. Aber wer einen guten Wein aus dem Winterthurgau machen will und wer ambitionierter Winterthurgau-Erzeuger ist, der kann da richtig tolle Sachen draus machen.
Und vielleicht ist auch das Spannende, gerade eben hier, Friederich, wir sprechen über Riesling und Einfluss von Terroir und Boden und so weiter. Aber genau oder gerade der Bodensee hat ja Bodenstrukturen, die so in Deutschland einmalig sind, oder?
So ist es, ganz genau. Also es liegt einfach an der Geografie natürlich, die Alpennähe, die Gletscher, die wir bei uns hatten. Und wir haben eigentlich am See zwei wesentliche Terroirs. Das ist einmal eben diese eiszeitlichen Verwitterungsböden. Und wir haben als Besonderheit noch im Hegau, das ist ja eine ehemalige Vulkanlandschaft, und da stehen noch so ein paar Restvulkane, sage ich mal, stehen da noch in der Gegend rum. Und da stehen an den Rebhängen stehen also auch Reben. Und da ist dieser Vulkan nicht wie im Kaiserstuhl unter einer dicken Lössschicht bedeckt, sondern die stehen unmittelbar auf dem Tuffgestein, die Reben dort. Und es gibt eine unheimliche Mineralität mit. Vor allem haben die, wir merken das zum Beispiel auch beim Weinbau dort, dass die Böden dort von Natur aus so viel Kali beinhalten, also so viel Kalium, dass der überhaupt niemals gedüngt wird, sondern der hat praktisch von Natur aus quasi eine leichte Überversorgung an Kalium da. Und das teilt sich auch dem Wein mit. Das heißt, die Weine sind da mineralischer. Und die Säure ist gut abgepuffert und das sind Weine, die auch sehr lagerfähig sind. Also eine ganz spannende Geschichte, auch mal ein Vergleich. Innerhalb des Bodensees auch mal ein Terroir-Vergleich, also von einem Wein, von einem Vulkan, beispielsweise vom Montwil, das ist der höchstgelegene Weinberg in Deutschland, und jetzt ein Wein hier aus der Meersburger Region. Und die Meersburger sind dann etwas eleganter, etwas duftiger und die Weine vom Montwil dann etwas mineralischer, etwas nerviger vielleicht. Ne? Und es ist auch interessant, ähnlich wie beim Riesling ist auch der Müller-Thurgau tatsächlich auch ein Wein, eine Sorte, die das Terroir sehr schön widerspiegelt. Also wenn Sie da mal Müller-Thurgau von da und von dort probieren, das schmecken Sie hundertprozentig raus.
Jetzt, wenn man sich so alte Einzelladen anschaut mit Namen wie Lustgarten oder Hurenbadel, scheint es hier früher ziemlich heiß hergegangen zu sein.
Das soll wohl so gewesen sein, ja, Sie sprechen da was an. Den Hurenbadel gibt es zwar heute nicht mehr auf dem Etikett, das ist ein bisschen mehr, wahrscheinlich doch ein bisschen schwierig, aber das war tatsächlich der Bestandteil einer Einzellage, die heute Jungfernsteg heißt. Und der hatte zwei Bestandteile, eben Lustgarten, Hurenbadel und Jungfernsteg. Und unmittelbar daneben lag der Bengel. Und es ist tatsächlich so, dass also in früheren Jahrhunderten der Meersburger, wenn er mit der Meersburgerin mal etwas intimer werden wollte, dann hat man sich dann halt in die Weinberge verzogen, einen Krug Wein mitgenommen mit dem Blick eben auf die Alpen und den See. Ja, und da gibt es auch nette Protokolle von Stadtwächtern, die da mal durch die Reben gestreift sind und den einen oder anderen in Flagranti ertappt haben. Und tatsächlich ist es so, dass dieses frivole Treiben in den Reben diese Reblagen zu ihrem Namen gebracht hat. Böse Zungen behaupten auch, dass die Nähe zum ehemaligen Priesterseminar hier in Meersburg auch nicht ganz zufällig gewesen sein soll. Aber das ist natürlich nicht verbrieft.
Wenn man sich jetzt so an Klimawandel orientiert, oder Klimaerwärmung, großes Thema, dann stelle ich mir die Frage, ob jetzt so eine Region wie der Bodensee eher davon profitiert. Sicherlich macht er das bis zu einem gewissen Maß. Allerdings glaube ich, oder das ist die Frage an Sie, ist es vielleicht auch eine Gefahr, gerade in Bezug dessen, dass man hier eine relativ hohe Feuchtigkeit hat und gerade in Bezug auf Pilzkrankheiten, das vielleicht auch doch nicht so ganz optimal ist?
Ja, also der Bodensee ist für uns, ich sag mal, manchmal Segen und Fluch gleichzeitig. Segen wegen der schönen Landschaft, wegen dieser dämpfenden Wirkung auch des Klimas, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Aber natürlich verdunstet aus diesem Bodensee natürlich auch eine unglaubliche Menge an Wasser. Und diese Feuchtigkeit, die in der Luft hängt, die wird über die Südwestströmung dann in unsere Weinberge getragen. Und so haben wir tatsächlich hier pflanzenbaulich dann schon eine große Herausforderung, die Trauben lang genug gesund zu halten, damit sie auch wirklich voll ausreifen und dann auch wirklich vollreif geerntet werden können. Das wird sich auch mit dem Klimawandel, denke ich, nicht großartig ändern, sofern sich die Hauptwindrichtung ändert und dann der Wind über den See vielleicht in eine andere Richtung streicht. Was wir merken vom Klimawandel her, das ist A, dass natürlich die Temperaturen steigen, dass die Lese immer weiter nach vorne rückt. Ich habe als Kind, war das bei uns normal, dass die Lese am Anfang Oktober begonnen hat. Jetzt liegt der normale durchschnittliche Lesezeitpunkt beim 20. September und dieses Jahr haben wir begonnen am 8. September mit der Lese. Und man merkt es also schon, wenn man mit der Natur zu tun hat. Das hat organisatorische Folgen für uns. Insgesamt ist es so, dass wir mehr reife Jahre haben, dass es auch mehr gute Rotweinjahre hier am Bodensee geben wird. Von daher wird sicher der Spätburgunder stark vom Klimawandel profitieren. Was uns aber auf der anderen Seite ein bisschen Sorgen macht, ist die Tatsache, dass die Unwetterhäufigkeit zunimmt. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel, hatten wir also im Mai innerhalb von einer Woche 2 Hagelschäden. Und letztes Jahr hatten wir 3 Hagelschäden im Betrieb. Und also die Hagel- und Sturmereignisse, die nehmen zu. Und das ist eigentlich das, was dann den Weinbau ein bisschen unberechenbarer macht, was halt auch eine Begleiterscheinung ist. Es geht ja nicht nur um die Erwärmung, sondern es geht um andere Effekte, die da auch noch eine Rolle spielen. Und generell kann man sagen, dass wir noch lange nicht so weit sind, dass wir dann über andere Rebsorten oder so nachdenken. Es wird vielleicht so sein, dass die Rieslingfläche noch ein bisschen wachsen wird bei uns in der Region. Die Burgunderfläche ist ja schon ziemlich ausgeprägt. Die Spätburgunder, die halten noch viel wärmere Temperaturen aus. Da besteht für uns kein Handlungsbedarf. Und für den Müller-Thurgau wird es auch noch nicht so warm. Die werden auch noch sehr schön. So dass wir eigentlich sagen können, dass die durchschnittliche oder die Weinqualität bei uns eigentlich er sich noch ein bisschen weiter nach oben entwickeln wird. Wir profitieren vom Klimawandel, aber wir das Risiko in der Produktion nimmt zu.
Wenn man jetzt andere Seen in Europa betrachtet, wie zum Beispiel der Neusiedlersee, was ja eines der renommiertesten Süßweingebiete ist, Bodensee in Verbindung mit Süßwein spielt jetzt meines Wissens eher eine untergeordnete Rolle.
Das ist richtig, ja. Das hängt damit zusammen, dass es bei uns noch zu warm ist. Wenn die Trauben in dem Stadium sind, in dem die Botrytis dann die Beeren befällt, für eine Süßweinbereitung brauchen sie kühle Nächte, damit auch eine Edelfäule zustande kommt und damit sie in den Beeren keine Sauerfäule bekommt. Das heißt also, es dürfen, bei der Edelfäule ist es ja so, dass die Beerenhaut perforiert wird und es dann die Flüssigkeit aus den Beeren heraus verdunstet wird. Im Idealfall läuft es also sehr, sehr sauber ab, da kommen keine Bakterieninfektionen oder sowas rein. Das passiert aber nur dann, wenn es kühl genug ist. Sobald es, wie es bei uns dann schon mal sein kann, wie dieses Jahr beispielsweise, wenn der See über den Sommer richtig schön warm ist, wenn Sie da baden, haben Sie 26 Grad war die höchste Wassertemperatur dieses Jahr. Dann ist es natürlich so, dass die Nächte auch nicht so kühl werden und dann ist das Risiko, dass es halt keine gesunde Botrytis gibt, sondern dass es dann eben zu einer Sauerfäule kommt, ist relativ hoch. Und deswegen riskieren wir da lieber nicht so viel und ernten die Trauben lieber gesund. Und das nächste ist Eiswein zum Beispiel, ist auch wegen des Sees ein sehr großes Risiko, weil der noch sehr lange warm bleibt und weil es meistens erst im Januar kalt genug wird für eine Eisweinherstellung.
Jetzt hört man viele Lobeshymnen über den Jahrgang 2018. Sehen Sie das ähnlich?
Also ja, wir sind zufrieden. Also ich habe wirklich gesagt, so wunderschöne Trauben wie dieses Jahr habe ich noch selten gesehen. Also es war für uns einfach eine Wonne, in die Weinberge zu schauen und diese goldgelben Weißweintrauben anzuschauen, diese schönen, fast schwarzen Spätburgunder. Es hat unglaublich Spaß beim Lesen gemacht. Die Leserhelfer haben sich gefreut. Man musste also gar nicht so auslesen, wie man das sonst immer macht, dass man irgendwie faulige oder unreife Beeren da mal von Hand mal rausschnippelt. Das war also überhaupt nicht erforderlich. Man konnte die Trauben so, wie sie waren, gerade runterschneiden vom Stock und das bei einer tollen Qualität, alles bei Spätlese- und Auslesequalitäten. Also das war schon ein tolles Jahr und da sind wir wirklich auch glücklich drüber. Und auch die Weine, die ich jetzt im Keller schon probiert habe, die stimmen mich eigentlich sehr positiv, vor allem die Rotweine natürlich. Heiße Sommer bedeuten eigentlich meistens, dass es sehr, sehr gute Rotweinjahre sind. Wir hatten eine Vollreife dieses Jahr. Die Kerne bei den Spätburgundern sind schön verholzt gewesen. Das heißt also auch, dass wir bei der Maischegärung schöne, reife Tannine haben. Die Weine probieren sich auch schön samtig schon. Und selbst in ihrer jugendlichen Phase, die sie jetzt noch haben, sind sie eigentlich, haben sie schon ein sehr, sehr rundes, schönes, schöne Tanninstruktur. Das gefällt mir sehr gut. Die Müller-Thurgau-Weine sind sehr duftig, haben nicht ganz so diese Apfelaromen, grüne Apfelaromen, die sie sonst in normalen Jahren haben, sondern es gehen so ein bisschen mehr in Richtung Birne, Aprikose, Pfirsich, was aber auch sehr charmant ist. Und was toll ist, dann dieses Jahr die weiße Abschnitte, die sind. Die haben wir relativ früh geholt, das heißt, da waren auch die Alkoholgehalte, also die Mostgewichte waren noch nicht so hoch und dadurch haben die auch eine schöne Säurestruktur, eine sehr, sehr klare Frucht und auf die freue ich mich ganz besonders. Und ja, Weißburgunder, Grauburgunder, die werden dann halt ein bisschen kräftiger dieses Jahr, aber das stört uns überhaupt nicht. Wir freuen uns einfach auf einen richtig schönen Jahrgang. Der passt auch so in die Folge der Jahre. Wir hatten letztes Jahr, vorletztes Jahr gab es ja Spätfröste, da waren eigentlich die Bestände auch eher ein bisschen knapp. Und dieses Jahr gab's, ja, haben wir eigentlich wirklich keinen Grund zu jammern.
Wenn man hier durch Merzburg läuft, dann ist es schon unglaublich, wie viele Menschenmassen man hier sieht. Wird ein Großteil der Weine direkt hier in der Region getrunken oder gibt es noch was für den Rest der Republik?
Ja, also es ist so, dass wir eigentlich in ganz Deutschland unsere Weine verkaufen. Es stimmt, es kommen ganz viele Menschen aus dem ganzen Land und darüber hinaus, auch international, kommen hier an den See, um hier mal ein paar Tage Ferien zu machen. Aber es ist so, dass wir im Weingut jetzt ungefähr 20% unserer Weinmenge direkt hier auf Hof dann verkaufen. Und wir verschicken aber auch ganz viel an Menschen, die halt schon mal hier waren, die da zu Hause sind und sich einfach das Urlaubsgefühl hier vom Bodensee in flüssiger Form nochmal nach Hause nehmen wollen. Wir gehen auch viel auf Messen raus, um die Menschen auch dort wieder zu besuchen, wo sie zu Hause sind, um einfach den Kontakt nicht abreißen zu lassen, weil so eine Ferienregion bietet natürlich eine hohe Frequenz, es sind viele Leute da. Aber Sie kennen das vielleicht aus der eigenen Erfahrung auch. Heute macht man mal Urlaub auf Malle, nächstes Jahr ist man vielleicht wieder ganz woanders. Dann ist man in Frankreich und dann ist man vielleicht in der Türkei und so. Und überall, wo man ist, nimmt man mal irgendein Souvenir mit oder probiert mal irgendwas. Das bedeutet für uns Winzer hier am See konkret, dass wir zwar jedes Jahr relativ viele Neukunden auch generieren, dass wir aber auch einfach durch dieses Urlaubsverhalten auch eine hohe Fluktuation im Kundenstamm haben. Und es ist aber dann im Idealfall, und bei uns ist es auch so, schon so, dass der Kundenstamm stetig wächst. Also es kommen immer ein bisschen mehr Kunden dazu, als dann irgendwann dann wieder wegbrechen. Und natürlich sind wir froh über den Tourismus, weil ohne den wäre es hier tatsächlich schon schwierig. Ne?
Ich glaube, gerade am Bodensee hat sich in den letzten Jahren, auch wenn man so architektonisch einige Weingüter anschaut, extrem viel getan. Wenn Sie jetzt heute nochmal in die Region reisen würden, oder was für einen Tipp können Sie Weintrinkern geben, die hier an den Bodensee kommen, wie man sich am besten hier Überblick verschafft?
Also ich würde, es gibt den, ich würde auf eine, die Seite gehen, und zwar gibt es eine Seite, das muss ich gerade überlegen, Schwind. Das ist die Seite der Weinregion Bodensee. Da finden Sie eigentlich sämtliche Winzer rund um den See, also auch auf der Schweizer Seite, in Thurgau, in Schaffhausen, in St. Gallen, im Rheintal. Schön zusammen, da sind auch die ganzen Festivitäten drin aufgelistet. Da sind die Winzer drin, da sind auch so interessante Geschichten, wie zum Beispiel das Vineum, das ist ein neues Weinbaumuseum hier in Merzburg. Oder ja, ich sag mal so weinkulturelle Punkte, die jetzt nicht unbedingt nur mit Winzern allein zu tun haben, sondern die man einfach mal gesehen haben sollte, Weinwanderpfade oder so, oder einfach schöne Aussichtspunkte, das findet man alles dort. Und da kann man wirklich auch seine Reise rund um den See ein bisschen planen. Da gibt es auch Routenvorschläge und man kann sich da auch schon seinen Urlaub dann im Vorfeld eigentlich schon ein bisschen planen und kann auch die Winzer praktisch der Reihe nach dann abfahren. Und das ist eigentlich für die Vorbereitung von einem Weinurlaub am Bodensee hier die beste Möglichkeit.
Das ist ein gutes Stichwort. Dieses neue Weinmuseum, erzähl uns doch mal zwei, drei Worte darüber. Was erwartet der Gast? Oder was findet der Gast dort?
Also das Vineum, das ist ein, also Vineum bedeutet Zusammenziehung aus Vinum, der Wein, und Museum. Ist ein sehr modernes Museum. das ist eigentlich mehr ein Weinerlebnismuseum. Also denn der Besucher erwartet als erstes mal im Eingangsbereich einen uralten Tagel aus dem 15. Jahrhundert, der noch funktionstüchtig ist. Und den hat man mal in Betrieb genommen, dabei die Geräusche dann aufgenommen und das Ganze gefilmt. Und da gibt es dann die sogenannte Tortelshow. Da kann man praktisch dann ein bisschen so im Bild und Ton halt erleben, wie das dann ist, wenn dieses Riesending, wenn es tatsächlich dann sich bewegt und wenn da was passiert. Es gibt verschiedene Stationen rund um das Thema Wein. Nicht nur jetzt um den Weinanbau, sondern eigentlich mehr um das Thema Mysterium Wein zum Beispiel. Warum ist der Wein überhaupt bei uns als Kulturgetränk verbreitet? Wie ist es mit Tischsitten? Wie hat man im Mittelalter gegessen und getrunken? Wie ist es dann heute? Wie ist es mit dem Wein als Wirtschaftsgut exemplarisch hier am Bodensee dargestellt zum Beispiel? Wie ist es, wo sind die ganzen Rebstecken hergekommen, an denen man die Reben festgebunden hat? Wo kam der ganze Dung her für die Weinberge? Da gab es Warenströme rund um den See, die auch international waren. Die sind da sehr, sehr anschaulich dargestellt. Es gibt ein Sensorium, einen Raum, wo man einfach mal verschiedene Gerüche ausprobieren kann. Es gibt eine der ältesten Weinlagenkarten Deutschlands, die auch, glaube ich, sogar die älteste Lagenklassifizierung Deutschlands ist. Ein altes Urbar von Meersburg, das hier ausgestellt ist mit einer großen Karte dazu. Also es gibt eigentlich, und das gefällt mir an dem Konzept von diesem Museum auch so gut, man kann da, wenn man wenig Zeit hat, auf die Schnelle mal durchlaufen und kann sich dann Überblick verschaffen und kann da auch schon viel mitnehmen. Man kann sich aber auch wirklich richtig in ein Thema reinversetzen und kriegt da unheimlich vielschichtig und komplexe Informationen über Geologie zum Beispiel auch oder aber auch über den Weltweinbau. Interessante statistische Daten, wo wächst überhaupt alles Wein und so. Also es ist wirklich ein sehr vielschichtiges und unglaublich interessantes Museum, das sich jetzt nicht nur von der Wissensvermittlung hier auf die Region und auf Bodensee, auf Meersburg beschränkt, sondern einmal auf den ganzen Bodensee, aber auch auf den Weltweinbau. Also wer also irgendwas über Wein erfahren möchte, was ausprobieren möchte, erleben möchte, der ist wirklich gut beraten, der muss dorthin. Ja.
Ich kann mich an einen Vortrag von Ihnen erinnern, wo Sie erwähnten, dass 2002 ein ganz prägendes Jahr für die Region hat sein müssen. Richtig. Was war 2002?
Ja, ich sage immer, da war die große Kellermeister-Rochade hier am See. Das war eine ganz interessante Geschichte. Das Ganze fing an damit, dass in der Spitalkellerei Konstanz ein Wechsel anstand. Die Stadt Konstanz, die Stiftung hat also beschlossen, das Weingut zu verpachten. Und das geschah dann auch, dann waren da also zwei neue Pächter dort. Durch eine kleine Indiskretion wurde aber dann bekannt, dass sich also zwei Mitarbeiter vom Markgraf von Baden, vom Weingut, da also auch mitbeworben hatten. Die fielen dann beim Markgraf in Ungnade, der eine hat dann ein Weingut aufgemacht, der andere wurde dann Kellermeister im Winzerverein Hagenau. Die Hagenauer wiederum haben ihren Kellermeister dann abgetreten, der wanderte dann zum Weingut Auflicht damals und am Staatsweingut Meersburg gab es auch einen Wechsel, da habe ich damals angefangen, auch 2002 kam ich hier an den Bodensee, mein Vorgänger, der Herr Häusermann, der ist dann ein bisschen später in Ruhestand gegangen und dann hatten wir die Situation, dass plötzlich an vier Schlüsselstellen, der Markgraf hat natürlich dann auch einen neuen Kellermeister gebraucht, dann hatten wir also einen neuen Kellermeister beim Markgraf, beim Winzerverein Hagenau, bei der Spitalkellerei Konstanz, beim Staatsweingut Meersburg und beim Weingut Auflicht. Und das waren so die wichtigsten Player, die hier am See aktiv waren. Und das hat natürlich so einen sportlichen Ehrgeiz in diese ganze Branche reingebracht, weil jeder von diesen Kellermeistern oder Weingutsleitern wollte sich natürlich an der Stelle neu beweisen. Und das hat der ganzen Region einen unglaublichen Qualitätsschub gegeben. Und jetzt im Moment sind wir gerade in einer Phase, wo praktisch nochmal so eine neue Welle durchschlägt. Jetzt kommt nämlich noch ein zusätzlicher Qualifikationsschub durch die junge Generation, die jetzt kommt. Das Weingut Kress beispielsweise, da sind jetzt junge Leute da. Beim Auflicht ist jetzt auch schon die nächste Winzergeneration da so am Heranreifen. Die Jungen haben jetzt dann ihr Studium in Geisenheim dann hinter sich. Ich weiß noch, als ich 2002 kam, da gab es hier am See, am Deutschen Ufer, gab es gerade mal zwei Geisenheimer Absolventen, jetzt sind es zwischenzeitlich 8 oder 10, das merkt man einfach. Das Qualifikationsniveau der Betriebe hat sich verbessert. Junge Leute, neue Ideen sind da reingekommen. Und wir haben zwischenzeitlich hier am See eine Leistungsdichte, eine Qualitätsdichte, die ihresgleichen sucht. Also sie können wirklich anstandslos in jedes Weingut reingehen und sie kriegen da wirklich tolle Weine, sie kriegen gute Qualitäten und sie werden eigentlich nirgendwo enttäuscht. Und das gibt ganz wenig Regionen auf der Welt, die das so von sich behaupten können.
Das ist ja vielleicht auch der Grund dafür, gerade wenn man eben nationale als auch internationale Weinwettbewerbe verfolgt, dass eben gerade Weine aus der Region immer ganz, ganz oben mit abschneiden, sei es ein Thurgau-Preis oder Spätburgunder-Preis, wenn ich an die Widum denke, 2016 mit Aufrisch oder bester Wein der Welt, Weingut Kress. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass die Winzer eben nicht nur gut ausgebildet sind, sondern einfach die Verbindung aus der Ausbildung in Verbindung mit dem, was die Region als solches hier bringt.
So ist es, ja. In Winzerkreisen ist es so, dass der Bodensee immer noch ein bisschen belächelt wird. Man glaubt, dass man sich hier nicht anstrengen müsse, weil durch den Tourismus ja alles von allein läuft. Also es ist eben nicht so, dass wir nur die Flasche Wein aus dem Fenster halten müssen und einer reißt sie uns aus der Hand und gibt uns da einen Haufen Geld dafür, sondern wir müssen auch was tun. Und es ist natürlich auch eine Frage des ein bisschen der, auch der, ja, der Berufsehre, des Ehrgeizes, den natürlich jeder Winzer auch für sich hat, dass man sich ein bisschen da profilieren will. Und wir haben da wirklich eine sehr engagierte Winzerschaft hier am See. Die Leute sind ehrgeizig, aber auch die nehmen es aber auch sportlich. Also wir wissen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten müssen und wollen. Das brauchen wir auch nicht. Das braucht man eigentlich nirgendwo. Mhm. Wenn wir ehrlich sind, bei uns in Deutschland, wir haben einen Selbstversorgungsgrad von gerade mal 50% mit Wein. Also wir brauchen uns gegenseitig als deutsche Winzer das Leben wirklich nicht schwer zu machen. Das hat man hier verstanden und deswegen gibt es hier ein sehr gutes Miteinander, aber dann eben auch wirklich einen sportlichen Wettkampf. Und jeder freut sich, wenn der andere mal einen Preis hat, aber noch mehr freut er sich natürlich, wenn er selbst einen mit nach Hause bringt. Und ja, und das bringt eben die Region dann schon nach vorne. Also die Qualität steht wirklich an erster Stelle und es ist ein Wettstreit da. Wer dann aktuell halt so die tollsten Preise dann immer mit einheimst und wer es dann wieder schafft. Und das merkt man einfach. Es ist eine gute Stimmung hier.
Das heißt, es bleibt spannend abzuwarten, was kommt. Und sicherlich gibt es einiges zu hören in Zukunft über den Wein vom Bodensee.
Ganz bestimmt.
Herr Dr. Dietrich, das war sehr, sehr spannend. Ich bleibe noch hier, genieße etwas die Aussicht. Ich glaube, was man machen muss, wenn man in der Region ist, mindestens einmal Felschen essen. Oder?
Selbstverständlich. Aber ein bisschen aufpassen drauf, es muss auf der Karte Bodenseefelchen stehen.
Okay. Und was trinkt man dazu?
Müller-Thurgau oder Weißwurst. Je nachdem, wie es Felchen gemacht ist.
Ja. Herr Dr. Dietrich, vielen, vielen Dank.
Gerne.